Tekika und Rocco Nummer 80. Joshus, ein neugeborenes Baby. Ein Mönch fragte Joshua: Hat ein neugeborenes Baby die 6 Sinne oder nicht? Joshua sagte: Es ist, als wenn du einen Ball in die Stromschnellen wirfst. Später fragte der Mönch Tosu: Was ist die Bedeutung von einen Ball in die Stromschnellen werfen? Tosu sagte: Nen auf Nen, ohne Unterbrechung. Setschus Vers. Die Frage, die 6 Sinne, ohne Zweck. Gut mit ihnen vertraut, die Meister. Ein Ball wird in die Stromschnellen geworfen. Wisst ihr, wohin er getragen wird? Ein neugeborenes Baby und besitzt es die 6 Sinne oder nicht? Die Frage, die dahinter steht, ist: Wann entsteht ein Ich? Hat ein neugeborenes Baby schon ein Ich? Hat es schon all die Dinge, die in unserem Leben eine Rolle spielen, die dafür sorgen, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen, uns von ihr abgetrennt wahrnehmen, in einer Subjekt-Objekt-Weltbeziehung sind, letztendlich Anhaftung und Leiden aufbauen? Ist das alles schon in dem Moment da, wo ein Baby gerade geboren wird? Oder taucht das erst später auf? Wie ist es damit? Das ist also einer der ganz wenigen Fälle, wo in einem Koran Bezug genommen wird auf buddhistische Psychologie. Wie funktioniert das Bewusstsein? Setschus Vers, ein Ball wird in die Stromschnellen geworfen. Wisst ihr, wohin er getragen wird? Ein schönes Bild. Einerseits, weil ich mich oft so fühle, wie ein Ball, der in die Stromschnellen geworfen wurde. Und ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich merke einfach nur, dass ich hoch und runter hopse und echt nicht weiß, was das jetzt soll. Und weil natürlich ganz viele Situationen so sind. Ich werfe einfach einen Ball in die Stromschnellen und gucke, was passiert. Man fängt einen Vortrag an und weiß nicht genau, wie es weitergeht. Selbst wenn man ihn vorbereitet hat, selbst wenn man ihn gut vorbereitet hat, muss man ihn doch letztlich in den Strom der Gegenwart werfen und irgendwas wird passieren. Vielleicht funktioniert es nicht. keine Ahnung, der Ball wird irgendwo hingetragen und ich weiß nicht wohin. Das Neugeborene und die sechs Sinne. Das kann man in Bezug setzen, muss man nicht, kann man in die Lehre vom Pratitya Samuppada oder Pratitya Samuppada, das ist die zwölffache Kette des bedingten Entstehens. Was erklärt die zwölffache Kette des bedingten Entstehens? Sie entsteht, wie ein Einzelwesen entsteht. Oder man könnte auch sagen, wie die Vorstellung davon, dass ich ein Einzelwesen bin, ein abgetrenntes Einzelwesen bin, entsteht. Und das gibt es schon recht lange. Ob es wirklich auf den Buddha selbst zurückgeht, kann man nicht so genau sagen. Vielleicht ist es auch erst eine spätere Überarbeitung seiner Lehren, um das Ganze etwas griffiger zu gestalten. In einer Variante, wie sie verstanden wird, beschreibt die zwölffache Kette des bedingten Entstehens die Wiedergeburt in körperlicher Form. Also, ich habe ein vergangenes Leben, bevor dieser Körper geboren wurde. Dann, in dem Moment, wo ich als Säugling, als Baby auf die Welt komme, beginnt dieses Leben. Und irgendwann ist das Leben vorbei, zu Ende. Und das ist dann die Ursache für das nächste Leben. Das ist die sogenannte Drei-Leben-Theorie. Vergangenes Leben, jetziges Leben, zukünftiges Leben. Und das wird auch tatsächlich so aufgefasst, großenteils, als ob es um diesen physischen Körper ginge, diese physische Existenz. Dass man also pro Lebensspanne immer nur eins davon mitkriegt zur Zeit. Das ist eine Sichtweise. Eine andere Sichtweise sagt, es geht nicht um die Wiedergeburt des physischen Körpers. Es geht hier nicht um Biologie oder sowas, sondern es geht darum, wie ein Leidenswesen entsteht. Wenn man Buddhismus wirklich konsequent analysiert und versteht, dann ist es klar, dass der Buddha, wenn er von einem Ich redet, dass er sagt, das Problem ist nicht, dass man das Ich loswerden sollte, sondern das Problem ist, dass das Ich gar nicht existiert. Dass wir aber die ganze Zeit so tun, als würde es das geben und darum kreisen. Und es ist irgendwie einleuchtend, wenn man seine gesamte Lebensenergie in etwas reinsteckt, was in dieser Form gar nicht existiert, dann kann man sich vorstellen, dass man viel zu kämpfen hat. Das, sagt der Buddha, ist die Ursache des Leidens. Wenn das so ist, wenn das Ich nicht existiert, dann ergibt es auch keinen Sinn, so zu tun, als wäre ein Ich mit einer bestimmten Zeitspanne zwischen physischer Geburt und physischem Tod verbunden, sondern es ist viel sinnvoller davon zu reden, dass Ichs dauernd entstehen und dauernd vergehen. In jedem Augenblick. Also, ich bin nicht ein Ich, das irgendwann mal geboren wurde, irgendwann mit diesem physischen Körper sterben wird, sondern ich bin ganz viele Ichs. Und wenn man genau hinguckt, kann sich dann natürlich schlecht daran erinnern, aber man kann es vielleicht heutzutage ein bisschen besser sehen als früher, wenn man alte Fotos von sich sieht, dann stellt man fest, dass ich was ich früher war, das bin ich heute ganz bestimmt nicht mehr in der Form. Es gibt vielleicht noch ein paar Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und tatsächlich, sagt der Buddha, wenn ihr euch an eine Ich-Vorstellung halten wollt, was denn das Ich ausmacht auf den fünf Skandhas, den fünf Bereichen des Anhaftens, dann ist das geeignetste immer noch der Körper, weil der ist am stabilsten. Wenn man sich die anderen Sachen anguckt, aus denen das Ich laut dem Buddha besteht, Gefühle, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, die sind noch viel, viel, viel instabiler. Der Körper verändert sich zwar, aber die sehen noch ungefähr so aus wie früher. Ganz viele andere Sachen, die unsere früheren Ichs aufgemacht haben, sind aber heute gar nicht mehr existent. Und es entstehen auch wieder neue Ichs. Die ganze Zeit. Und wenn wir davon reden, wer ich bin, dann sagt der Buddha, wird man feststellen, je genauer man hinschaut, desto weniger sieht man etwas. Wenn ich von weitem gucke, kann ich noch irgendwie sagen, ja, Wolfgang, männlich, alter weißer Mann, macht Sinn und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann irgendwelche Eigenschaften nehmen, die mich ausmachen. Dann finde ich aber vielleicht andere Leute. Das meiste davon würde jetzt auf Hartmut auch zutreffen. Oder auf Uwe. Also reicht das nicht, um zu beschreiben, wer ich wirklich bin. Ich muss also genauer hingucken, was mich wirklich ausmacht. Immer tiefer schauen, was ist denn wirklich das Ich-Hafte an mir. Das heißt, diese Eigenschaften sind es offensichtlich nicht. Ich muss immer mehr Informationen ansammeln oder immer tiefer gucken, was denn jetzt wirklich ich bin. Bin ich meine Fingernägel? Wenn ich meine Fingernägel abschneide, bin ich dann weniger? Bin ich dann weniger ich? Wahrscheinlich nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht meine Fingernägel. Ich bin dann also mit der gleichen Argumentation wahrscheinlich auch nicht meine Haare. Meine Haare abschneide, bin ich dann weniger? Nee. So nehme ich mich zumindest nicht wahr. Also Haare, Fingernägel, tote Sachen gehören nicht zu mir. Das können wir schon mal streichen von der Liste, was ich bin. Dann wird es natürlich kompliziert. Wenn wir uns unsere Haut angucken, die Oberfläche ist eigentlich auch tot. Die muss ich auch abziehen. Unter der Haut fließt Flüssigkeit, ganz viel Wasser. Ohne dieses Wasser kann ich nicht leben. Gut, aber ich Wasser? Wasser bin ich, glaube ich, auch nicht. Ich fühle mich wie Wasser. Wasser ist nicht mehr ich. Wasser muss ich abziehen. Dann nach und nach, wenn ich so durchgehe durch meinen Körper, und so ähnlich hat man das auch in analytischen Meditationen gemacht, die der Buddha empfiehlt, finde ich zwar ganz viele Bestandteile, woraus mein Körper besteht, woraus mein gefühltes Ich besteht, aber jedes Mal, wenn ich mir einen Einzelnen angucke und mir die Frage stelle, bin ich das, dann stelle ich fest, nein, das bin ich eigentlich nicht. Also wenn man mich fragen würde, bin ich meine Knochen, also nicht Kalk? Nee, ich bin nicht Kalk. Mein Ich ist schon was anderes als Kalk. Ist auch mehr als alles das zusammen. Und der Buddha hat sich mal mit Brahmanen auseinandergesetzt, für die das individuelle Ich, das Atman, was es in der Vorstellung des Brahmanismus gibt, das Wichtigste ist. Der Befreiungsweg im Brahmanismus führt darüber, dass man die Identität des Wesenskerns, des Ichs, Atmans, sowas ähnliches wie die Seele im Christentum, mit der großen Weltseele, mit dem Brahman erkennt. Und dann ist man befreit, auch brahmanisch. Und der Buddha hat dann immer gefragt, was denn dieses Atman bitte schön wäre. Wie es aussieht, wie groß es ist, welche Farbe es hat und, und. Und die Brahmanen konnten auf alle diese Fragen keine Antwort geben letztendlich. Keine schlüssige Antwort. Und der Buddha hat dann den Vergleich gewählt. Das ist so ungefähr, als wenn jemand sagt, ich bin mit der schönsten Frau der Welt verheiratet. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ich weiß nicht, wie groß sie ist. Ich weiß nicht, welche Farbe ihre Haut hat. Ich weiß nicht, welche Farbe ihre Haare haben. Ich weiß nicht, welche Farbe ihre Augen haben. Ich weiß gar nichts über sie. Aber da bin ich verheiratet. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Für einen Brahman, das Wichtigste ist es, das Atman zu finden. Von dem ich aber nichts sagen kann, was ich nicht finden kann. Deswegen, so hat der Buddha argumentiert, ist es sinnlos, nach diesem Ich zu suchen, als wenn es wirklich existieren würde. Also es geht nicht darum, ein Ich loszuwerden, sondern zu erkennen, dass das Ich nicht existiert. Die Frage für den Buddha reduziert sich letztendlich darauf, wie werde ich diese Vorstellung los, dass es ein Ich gäbe. Und dazu wurde diese zwölffache Kette erfunden, um das zu erläutern. Die zwölffache Kette besteht aus, wie soll das sein bei einer zwölffachen Kette, aus zwölf Gliedern, Kettenglieder. Und die Kettenglieder haken so ineinander. Und man kann sich gut vorstellen, wenn irgendeines von diesen Kettengliedern bricht, fällt die Kette auseinander. An irgendeiner Stelle, ist egal welche. Es gibt zwölf verschiedene. Das erste Kettenglied ist Avijja, nicht wissen. Nicht wissen ist ein anderes nicht wissen, als wir das in unserem intellektuellen Verständnis normalerweise haben. Aus unserer Sicht besteht Wissen aus etwas, was man lernt, was man anhäufen kann, was man in Datenbanken und Computer reinstecken kann, was man in Bücher schreiben kann, was man auswendig lernen kann, was man einschließen kann, was man sich erwirbt. Etwas, was unserer Sammelwut entgegenkommt. Davon nehmen wir noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen Daoismus, noch ein bisschen Zen, noch ein Hauch Psychologie dazu. So funktioniert das. Und immer mehr Wissen ansammeln. Das ist unsere Vorstellung von Wissen. Wenn im Buddhismus von Nichtwissen die Rede ist, Nichtwissen ist ein anderes Wort für Verblendung. Verblendung bedeutet, ein falsches Wissen zu haben. Also zu glauben, man wüsste etwas, was aber nicht wahr ist. Aus buddhistischer Sicht sind diese Dinge, die man weiß, obwohl sie nicht wahr sind, dass es Objekte gäbe, die um ihrer selbst willen erstrebenswert wären, die leidfrei sind, die unvergänglich sind und die mir gehören, die immer mir gehören. Und das ist die Theravada-Darstellung. Also im Theravada sagt man, alle Dinge sind vergänglich, alle Dinge sind nicht ich, alle Dinge sind leidhaft, letztendlich. Im Mahayana sagt man es etwas anders oder vielleicht noch etwas ausgeweiteter, alle Dinge in der Welt sind leer. Alle Dinge in der Welt haben nicht die Eigenschaften, die ich ihnen zuspreche. Unter anderem auch nicht die Eigenschaft, wenn ich das kriege, macht es mich glücklich. Wenn ich das habe, geht es mir besser. Und das kann ich für immer behalten. Oder wenn ich das werde, werde ich unsterblich. Alle diese Dinge in der Welt sind leer. Und wenn wir nicht Wissen haben, dann akzeptieren wir das nicht oder verstehen das nicht vollständig. Und kaum jemand kann das komplett verstehen, natürlich. Das heißt, dieses Nichtwissen ist es in uns weit verbreitet auf verschiedenen Ebenen und ist der geistige Hintergrund, auf dem unser Leben passiert. Wenn dieses klare Wissen nicht da ist, dass alle Dinge wirklich wertlos sind, übrigens inklusive Samadhi, Übung, Erleuchtung, Befreiung, dann entstehen Samskaras oder Sankaras, wie sie auf Pali heißen, Karma gestaltende Triebkräfte. Das sind sowas ähnliches wie Self-Fulfilling Prophecies. Das sind die Dinge, die uns antreiben, unbewusst sind. Bilder in uns, Vorstellungen, wie etwas sein könnte, Vorstellungen, was ich mal werden könnte. Dass ich Feuerwehrmann werde oder Astronaut, Astronautin, Zen-Meister, Hausbesitzer. Alles das, was ich mir vorstelle, was ich mal sein könnte, sind Samskaras. Gibt es in ganz vielen Ausprägungen. Fußballspieler, Teemeisterin, whatever. Das alles sind Vorstellungen, die die Neigung haben, sich selbst zu verkörpern. Die sind irgendwo in uns angelegt. Kann man sich vorstellen, in einem großen Feld als Samen. Da irgendwo eingepflanzt worden. Und die warten. Die warten, bis etwas Licht sie berührt. Sobald Licht sie berührt, kommen diese Samen aus der Erde und fangen an, sich zu verkörpern. Zu wachsen. Wenn man hier im Garten unterwegs ist, noch Rüdiger, kann man jedes Jahr immer sehen, wie das ist. Was im letzten Jahr alles an Samen übrig geblieben ist oder an Gestrüpp und was jedes Jahr wieder rauskommt, sobald die Jahreszeiten wieder wechseln und das ganze Gestrüpp kommt wieder hoch. Ein sehr schönes Bild dafür, wie es in unserem Bewusstsein aussieht. Ich sagte gerade, damit diese Samen rauskommen können, brauchen die Licht. Das Licht ist Bewusstsein. Und zwar ein reflektierendes Bewusstsein. Wenn ich im Tiefschlaf bin oder wenn ich im tiefen Samadhi bin, dann passiert nichts mit diesen Samen. Die bleiben weiter in der Erde und nichts passiert. Und deswegen könnte man sich überlegen, dass es einfach eine gute Möglichkeit wäre, immer im Tiefschlaf zu sein oder immer im Samadhi zu sein. Dann können diese Samen nicht reifen, es gibt kein weiteres Gestrüpp mehr, es bleibt halt alles in der Erde. Prima. Eine Lösung. Eine Möglichkeit, diese Kette zu unterbrechen. Nachteil ist, wir können nicht immer im Samadhi sein. Und solange wir im Samadhi sind, passiert mit diesen Samen auch nichts. Die bleiben weiter in der Erde und die warten auf ihre Chance. Wenn wir hier auf einem Session sind, können wir vielleicht die ganze Zeit Samadhi üben. Dann fahren wir irgendwie raus, weg vom Session, kommen wieder in unsere normale Alltagswelt. Unser Samadhi ist weg, unsere Aufmerksamkeit ist weg und diese ganzen Viecher kommen aus dem Boden gekrabbelt, wie man es manchmal sieht, in Zeitrafferaufnahmen von Keimen, die aus dem Boden kommen und wachsen alles zu. Also, Bewusstsein, ein reflektierendes Bewusstsein ist Voraussetzung dafür, dass diese Samen überhaupt zum Leben kommen, aber wir können das eigentlich nicht verhindern, es sei denn, wir gehen dauernd im Tiefschlaf oder im tiefen Samadhi. Aufgrund unseres reflektierenden Bewusstseins entsteht jetzt die Vorstellung von ein Bewusstsein auf der anderen Seite und dem Bewussten, also das Bewusstsein auf meiner Seite und das Bewusste auf der anderen Seite. Also als Bild könnte man sagen, die Vorstellung, hier bin ich, ich sehe euch, ich habe ein Sehbewusstsein und damit entsteht eine Trennung. Und während ich durchaus sagen könnte, wenn hier zum Beispiel irgendein Geräusch ist, na, wenn hier irgendjemand mit seiner Landmaschine rumfährt, kann ich sagen, da ereignet sich nur Knattern oder sowas. Knatter, 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 Knatter. Tun wir aber nicht. Sondern wir nehmen uns wahr als ich höre Knattern. Ich hier drin höre da draußen, wie irgendetwas hin und her fährt und Lärm macht. Mich übrigens ärgert. Nervig. Nerviger Lärm. Aber das kommt gleich später. Als erstes kommt auf jeden Fall der Bereich der sechs Sinne. Die sechs Sinne sind eigentlich das, womit ich mein Innen und mein Außen abgrenze. Also wir unterscheiden alles, was in der Welt passiert, was in unser Bewusstsein eintritt. Wir filtern das danach, ob es bei uns reingeht oder ob es außen ist. Wir ziehen da irgendwo eine Grenze. Diese Grenze nennen wir die Sinnesorgane. Also, wenn ich etwas sehe, wenn ich den Stock ansehe, dann macht unsere Sprache das auch schon, drückt das einfach genauso aus, weil unser Denken zu 100% so strukturiert ist. Hier bin ich, Subjekt. Es gibt einen Vorgang, Sehen, der findet zwischen mir und dem Stock statt. Und es gibt ein Objekt, den Stock. Und es ist die Struktur unserer Sprache und wir tun so, als wären das voneinander getrennte Bereiche. Was könnte man diese Sachen wirklich trennen? Habe ich ja gerade getan. Ich habe daraus drei verschiedene Aspekte gemacht. Die Sinnhaftigkeit machen wir uns nie bewusst, denn es ist vollkommen klar, wenn ich nur eins von diesen drei Dingen wegnehme, dann ist das weg. Stock, Sehen funktioniert nicht ohne mein Sehen, mein Sehbewusstsein, den Akt des Sehens und den Stock. Wenn ich die Augen zumache, ist der Stock weg. So denken wir natürlich nicht. Wir denken, wenn wir die Augen zumachen, dann ist nur mein Sehbewusstsein weg, weil der Stock ist noch da. Unsere Weltsicht. Buddhistische Psychologie sagt etwas anderes. In dem Moment, wo ich die Augen zumache, ist der Stock weg. Das sagt jetzt nichts über eine objektive physikalische Welt. Das ist dafür auch vollkommen uninteressant. Sondern das sagt etwas darüber aus, wie unsere Vorstellung als abgetrenntes Wesen entsteht. Und tatsächlich, wenn ich mein Auge schließe, in buddhistischer Sicht, verschwindet dieses Sehbewusstsein, verschwindet der Vorgang des Sehens, verschwindet der Schock. Sie ist weg. Aber, wie ich sagte, wir nehmen uns so nicht wahr. Wir nehmen uns so wahr, hier bin ich, da ist der Sehvorgang, da hinten ist der Stock. Und Subjekt und Objekt, auch schon wieder die Sprache, stützen sich aufeinander ab. Sie lehnen sich gegeneinander. Ein Subjekt zum Beispiel ist vollkommen sinnlos, nutzlos, wenn man ihm kein Objekt dazu gibt. Funktioniert nicht. Wenn alles nur Subjekt ist, dann macht es keinen Sinn, von einem Subjekt zu sprechen, von einem Unterworfenen. Genauso mit Objekten. Es gibt auch überhaupt keinen Sinn, davon zu sprechen, dass nur Objekte da sind. Objekte sind immer nur sinnvoll in Bezug auf ein Objekt. Das heißt, diese Welt aus Subjekt und Objekt entsteht tatsächlich, weil ich hier einen Strich ziehe. Ich in Welt. Und dazwischen die Sinnesorgane. Gut. Wir haben also die Sinnesorgane etabliert und jetzt kommen wir zurück zu unserem lärmenden Trecker. Oder für mich sind es Laubbläser im Herz. Also, es entsteht ein Eindruck, Fassa, Bewusstseinseindruck, Berührung. Und dieser Bewusstseinseindruck ist erstmal neutral. Das ist einfach nur. Aber was bei uns meistens sofort passiert, ist, es stellt sich etwas weiteres ein. Die nächste Stufe, Vedana, Empfindung, Gefühl. Also, es ist nicht nur da, sondern Scheißlärm, nervig, ist mir zu laut. Unser Gefühl dazu. Das ist übrigens das, was buddhistische Psychologie und moderne Psychologie unterscheidet, dass das gleiche Wort benutzt wird für ganz verschiedene Sachen. Im Buddhismus ist Gefühl einfach nur etwas, was angenehm, unangenehm oder neutral ist. Im Fall des Laubbläsers, des Lärmes, ist es ein unangenehmes Gefühl, mehr nicht. In der modernen Psychologie wird Gefühl oft als Synonym für Emotionen benutzt. Das heißt, da ist schon eine Reaktion mit da drin. Es ist nicht mehr eine reine Wahrnehmung. Das ist unangenehm. Das mag ich nicht. Sondern ist auch schon eine Reaktion mit drin. Das ist beim Buddhismus eben nicht drin. Das heißt, wenn im Buddhismus davon gesprochen wird, dass man Gefühlsbetrachtung macht, dann macht man eigentlich genau das. Man lässt einfach die Gefühle sein, also was in einem aufsteigt, und schaut einfach nur, wie sich das anfühlt. Ist es angenehm? Ist es unangenehm? Mir nicht. Ganz sachlich, ganz unbeteiligt. Aus dieser Empfindung, dass es unangenehm ist, zum Beispiel, entsteht dann der Wunsch, damit irgendwie umzugehen. Wenn wir etwas Angenehmes haben. Ja, Schokolade, ne? Ja, Schokolade, lecker. Wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich Schokolade esse, geht's mir gut. Dann speichern wir in unserem Bewusstsein die Information, Schokolade essen gut, Schokolade essen macht glücklich. Und dann entsteht in uns das, was Tanha genannt wird, Durst. Durst heißt, ich will mehr Schokolade. Schokolade funktioniert, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich an Schokolade komme. Ich muss immer irgendwie Schokolade im Haus haben. Das ist eine schreckliche Sache, wenn es keine Schokolade gibt, weil dann kann ich mir gegebenenfalls keine gute Laune besorgen. Ich brauche Schokolade. Ich muss Schokolade horten. Ich muss dafür sorgen, dass ich so etwas immer verfügbar habe. Das heißt, mit dem Durst entsteht alles dazugehörige, zum Beispiel Machtstreben. Ich brauche Macht, um mich immer mit Schokolade versorgen zu können. Ich brauche nicht besonders viel Macht, aber so viel Macht brauche ich. Und bei Schokolade, das ist ja etwas Einfaches. Wenn ich zum Beispiel festgestellt habe, dass der Besitz einer großen Villa mich glücklich macht, brauche ich natürlich mehr Macht, mehr Aufwand. Dass da immer mehr Energie reinstecken, um das zu erreichen. Und ich gebe dem nach. Das ist jetzt die Reaktion auf angenehme Dinge. Was ist mit unangenehmen Dingen? Bei unangenehmen Dingen reicht es mir nicht zu sagen, das ist nervig. Und ich kann nicht sagen, wenn ich in diesen Durst eintrete, kann ich sagen, warte einfach, dass der Laubbläser wieder weg ist. Sondern ich steigere mich da rein, dass dieser Laubbläser verschwinden muss, damit ich glücklich werde. Und ich überlege mir etwas, das ich wegziehen muss oder dass ich dem mal sagen muss, dass er damit aufhören muss. Oder dass ich Schutzgeld bezahle an jemanden, der ein leiseres Gerät hat oder was auch immer. Das heißt, auch in den Dingen, die ich vermeiden will, fange ich an, mit der Welt zu interagieren, aktiv etwas zu tun, um mein dauerhaftes Glück zu garantieren, damit es mir gut geht. Und dieses aktive Tun ist das erste Mal in dieser ganzen Kette, dass ich wirklich etwas tue. Alles, was bis dahin passiert ist, kommt aus meiner Vergangenheit. Ist passiv. Also, wahrnehmen, es ist angenehm, es ist unangenehm, ist noch kein Problem aus buddhistischer Sicht. Da passiert noch nichts. In dem Moment, wo ich sage, es ist angenehm und deswegen muss ich es wiederholen. Samadhi war klasse, also muss ich da nochmal hin. Hatte dieses coole Erlebnis damals, ich will das nochmal haben. Auch das ist alles Durst. Dann erst gerade in Schwierigkeiten sozusagen. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu sammeln, entweder Sachen, die ich für mich behalten habe, um sie für mich zu bunkern, oder um mich zu schützen, eine Mauer, mit der man sich vor Flüchtlingen schützt, ist auch eine Art Schatz in umgedrehter Form. Die Mauer, die man vor Mexiko aufbaut, die Mauer, die außen um die EU gezogen werden soll, die Mauer zwischen den deutschen Staaten. Auch das ist das Resultat von umgedrehtem Durst, von nicht haben wollen, fernhalten wollen und das dauerhaft machen wollen, stabilisieren. Und der Wunsch, dass das von Dauer ist, heißt Upadana, Lebenshang, Stabilität haben wollen. Es soll immer so bleiben. Also ich will meine Schokovorräte immer haben. Meine Mauer soll immer fest sein. Die gehören übrigens zusammen, Schokoladenvorräte und Mauern. Als ich in Halle war, im Museum für Frühgeschichte, habe ich dort gesehen, wie es den Übergang gab von der Wildbeuterkultur zu den ersten sesshaften Kulturen. Und Wildbeuter, früher mal Urmenschen nannte, Wildbeuter waren einfach Leute, die so ähnlich wie Nomaden irgendwo in der Gegend gelebt haben und sich einfach von dem ernährt haben, was sie da gefangen haben, gepflückt haben. Aber nichts Festes irgendwie anbauen konnten, technologisch nicht besonders fortgeschritten waren. Die hatten halt das, was sie brauchten und wenn das, was sie brauchten, nicht mehr da war, zogen sie halt weiter. Und was sehr schön zu sehen war, die Technik entwickelte sich weiter und irgendwann wurde die Bronze erfunden. Und Bronze hat jetzt im Unterschied zu allem, was die Wildbeuter sich zusammensammeln konnten, die Eigenschaft, ich kann es aufbewahren, es wird nicht schlecht, im Unterschied zu Korn oder Essen. In einer Zeit ohne Kühlschrank kannst du das nicht beliebig anhäufen, sonst fressen es einfach nur die Ratten. Es ergibt für einen Wildbeutel überhaupt keinen Sinn, beliebig viel davon anzuhäufen. Du brauchst nur so viel, wie du essen kannst. Mit Bronze kannst du was anderes machen. Bronze kannst du in Barren pressen und kannst das in deine Hütte legen. Und sobald du Bronze in deine Hütte legst, brauchst du eine Mauer für deine Hütte, damit niemand die Bronze wegnimmt. Und gleichzeitig trat in den Ausgrabungen eine neue Waffe auf. Das ist eine Keule, die eine Steinscheibe oben hat. Scheibenkeule heißt die. Eine der ersten Waffen der Menschheit. Tritt aber später auf als die Jagdwaffen der Wildbeuter. Warum? Weil die Scheibenkeule dazu da ist, menschliche Schädel einzuschlagen und für nichts anderes sinnvoll ist. Als Jagdwaffe ist es total nutzlos. Du wirst nicht einen Hirsch oder ein Rennen oder sowas mit einer Scheibenkeule angreifen. Die wäre total beknackt. Beim Menschen funktioniert das super, weil damit schlägst du den harten Schädel ein. Das heißt, Bronze, Mauer und Scheibenkeule wurden erdgeschichtlich am selben Tag erfunden und gehören zusammen zu Gier, also zu Tanha, Durst, Begierde und Lebenshang, das bewahren worden. Aus diesem Lebenshang entsteht der Wunsch, das auch weiter so zu kultivieren, dass man letztendlich das Ganze noch weiter anwachsen lassen kann, dass man das weitergeben kann. Vererben oder sowas macht für einen Wildbeutel überhaupt keinen Sinn. Wozu? Was soll er denn vererben? Feuersteine gibt es überall, Holz wächst überall, Wild gibt es überall. Pflücken gibt es auch überall und alles, was ich ansammeln könnte an Futter, ist schlecht, wenn die nächste Generation rankommt. Aber in der stabilisierten Weltsicht des modernen Menschen gibt es das. Und es gibt Sinn für die Zukunft zu planen und dafür zu sorgen, dass das alles gedeiht und weitergeht. Dieses Werden bewirkt, dass tatsächlich das, was ich mir da aufgeladen habe an Vorstellungen, was ich haben muss, was mich glücklich macht, dass sich das immer wieder verkörpert in meinem Leben. Also die Sachen, die ich in der Vergangenheit getan habe, mache ich wieder und sie bewirken, dass das Gleiche wieder passiert. Wenn ich zum Beispiel Bronzebarren sammle, dann ist für mich auf einmal auch ganz wichtig, dass ich die nicht einfach nur behalte, sondern auch, dass damit etwas geschieht. Und dass es mehr werden. Ich will mehr Bronzebarren haben. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte, dass meine Erben meinen Betrieb weiterführen, alle diese Dinge. Das ist eine Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt des Gedanken. Gedanken ist aus meinem Leben in die nächste Generation hinein. Das ist das, was passiert, wenn Kinder sagen, meine Eltern sollen es nicht so schlecht haben wie ich und eigentlich in deren Leben die eigenen Wünsche rein projizieren. Da entstehen dann manchmal diese Wunderkinder. Manchmal. Oder der Versuch, Wunderkinder zu schaffen. Die Dinge, die im Leben der Eltern nicht ins Werden gekommen sind, die werden dann in die nächste Generation reingedrückt und die Kinder müssen das ausbaden. Und wenn etwas geboren ist, wenn etwas entstanden ist, wie ich ganz am Anfang sagte, alles ist vergänglich, alles ist nicht ich, alles ist leidhaft. Dann geschieht das, was Altern und Sterben genannt wird. Alles das, was ich auf diese Art und Weise zusammengerafft habe, geschaffen habe, versucht habe zu stabilisieren, bricht irgendwann zusammen. Unser Körper bricht irgendwann zusammen. Alles das verschwindet irgendwann wieder. Alles, was groß ist, geht auch wieder unter. Und da wir uns aber damit identifizieren, was da entstanden ist, ist das für uns entsetzlich leidhaft. Das bin ich. Weil wir uns mit unserem Körper und unserem physischen Leben identifizieren, ist es ganz, ganz schrecklich, wenn das irgendwann mal vorbeigeht. Wenn man in einen Garten schaut, hat man diesen Ich-Bezug nicht und da kann man vollkommen damit leben, dass halt so Jahreszeiten gibt. Irgendwann blüht was auf, etwas kommt zur Reife, dann wird es alt, dann kommt der Herbst und irgendwann ist alles weg. Und im nächsten Jahr kommt wieder was anderes. Nicht dasselbe wieder, keineswegs dasselbe wieder. Aber wir, wenn wir schon erkennen, wir müssen sterben, dann akzeptieren wir das höchstens unter der Voraussetzung, dass wir genau dasselbe wiederkriegen. Und dieser Wunsch, dasselbe wiederzukriegen, ist dann das, wo sich das Rad schließt. Dieser Wunsch, dass ich genau dasselbe wiederkriegen können möchte, ist die Ausgangssituation für den nächsten Durchlauf dieser Kette, die wieder damit beginnt, mit Nichtwissen. Das Nichtwissen besteht eben darin, dass ich denke, das, was ich in meiner letzten Existenz hatte, das müsste ich genauso wiederkriegen. Das ist mein Wunsch. Und die Samskaras, die karmisch wirkende Triebkraft, ist halt das, was das wieder reproduzieren möchte, unbewusst. Befreiung aus dieser Kette ist an vielen Stellen möglich, eigentlich an jeder, aber nicht gleich einfach. Und deswegen legt man so viel Wert auf den Schritt zwischen der 7. und der 8. Stufe. Vedana, Empfindung, und Tanha, Durst, Begierde. Bis zur Empfindung, sagte ich, ist das meiste, dem wir begegnen, gefühlt passiv. Das geht so schnell aus unserer Vergangenheit, was wir da geerbt haben, dass wir damit nicht groß etwas machen können. Aber in dem Moment, wo diese Wahrnehmung da ist, diese Empfindung, die eine Reaktion ist, eine Bewertung ist auf das Gefühl, auf den direkten Eindruck. In dem Moment haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, sage ich jetzt einfach nur, es ist angenehm, da sage ich, es ist angenehm und ich will mehr davon. Das ist das, worum es letztendlich geht, wenn wir versuchen, Meditation zu üben. Es ist eigentlich immer das Unterbrechen an dieser Stelle. Das, was Sitzen für uns schwierig macht, ist, dass es dauernd passiert. Wir haben dauernd Eindrücke, die in unseren Geist reinkommen, die mit angenehm und unangenehm bewertet werden. Und wir versuchen natürlich alle möglichen Kniffe damit irgendwie umzugehen, aber der einfachste Weg ist einfach das an dieser Stelle versuchen zu unterbrechen. Also, ganz normal. Ich sitze und mein Knie fängt an zu schmerzen. Das ist nur eine Empfindung. Schmerz. Dann kommt die Bewertung. Schmerz, unangenehm. Ist unangenehm. Können wir nichts gegen machen. Wir können sagen, oh, ich mag diesen Schmerz. Ich finde den cool. Es ist so. Darüber haben wir keine Kontrolle. Aber wir haben Kontrolle darüber, ob wir mit diesem Schmerz jetzt etwas anfangen und sagen, Schmerz muss jetzt weg. Ich muss mich jetzt umsetzen. Es ist unerträglich hier und so weiter und so fort. Und ein neues Ich schaffen, ein ich will diesen Schmerz nicht haben, ich. Oder ob wir einfach dabei bleiben. Das ist Schmerz. Das nicht heißt, dass man sich nicht mehr umsetzen darf. Aber entscheidend ist, dass man diese Kette nicht wieder neu bedient. Mein Ich besteht aus ganz vielen von diesen verflochtenen Ketten. Und ich kann es bestimmt nicht auflösen, indem ich eine von diesen Ketten durchknipse. Aber je weniger von diesen Ketten ich fortlaufen lasse, desto schwächer wird meine Verhaftung an die Vorstellung, an ein Ich. Das heißt, wenn ihr irgendetwas Unangenehmen oder Angenehmen beim Sitzen begegnet, könnt ihr euch einfach klar machen, dass es darum geht, bei der Übung damit nichts zu tun und dass mehr damit eigentlich gar nicht gemacht werden muss. Man muss damit nicht kämpfen und gar nichts. Entscheidend ist der Schritt von der passiven Erfahrung, Bewertung, gut oder schlecht, können wir nicht beeinflussen. Aber was wir dann tun, ob wir Durst entwickeln, ob wir es ergreifen, ob wir dem nachgeben oder nicht, das ist unsere freie Entscheidung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit.